Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Freitag, dem 20. Juni 2025. Heute ist mein letzter Tag in St. Petersburg. Das Wirtschaftsforum geht zu Ende mit einer Plenarsitzung, an welcher unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin teilnehmen wird. Die Spannung ist recht groß, denn man erwartet von ihm, und es ist auch angekündigt worden, eine Rede, in der der russische Machthaber, der Staatenlenker, Stellung nimmt zu dem Debakel im Nahen Osten, zur Eskalation, zu diesem Krieg. Da ist ja die große Frage, werden sich die Russen beteiligen? Was ist die Linie? Moskau gilt als Verbündeter von Teheran, wobei die Verhältnisse, die Beziehungen sind einigermaßen kompliziert. Ich habe darüber mit Fjodor Lukjanov gesprochen, einem angesehenen Politologen und Spezialisten für Geopolitik. Für mich waren die letzten Tage hochinteressant hier in St. Petersburg. Das ist eine unglaubliche Stadt. Eine Stadt, die letztlich der Willensleistung eines Zaren entsprungen ist. Peter der Große hat in einem Sumpfgebiet an der Neva diese Stadt im italienisch-holländischen Stil mit Anklängen auch an Frankreich gleichsam aus dem Sumpf stampfen lassen. Gewaltige Anstrengungen, sehr, sehr viele Opfer. Heute ist es eine Augenweide, fast so etwas wie ein Freiluftmuseum da im Norden oder im Nordwesten Russlands. Beeindruckend die Bausubstanz, die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, in denen sich Glanz und Elend der russischen Geschichte spiegeln, auch die Abgründe des Zweiten Weltkriegs, die Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht mit Hunderttausenden von Todesopfern ausgehungert hier. Das müssen Zustände gewesen sein, die man gar nicht in Erinnerung rufen möchte. So gesehen ist St. Petersburg auch ein Mahnmal zur Vermeidung von Kriegen und zur Wiederherstellung der friedlichen Koexistenz. Aber Kriege gehören, und das ist halt auch ein Teil der Realität, sie gehören zur menschlichen Natur, und der Versuch, Kriege zu ächten, hat bis heute nicht funktioniert. Es gibt Kriege als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, das ist die Realpolitik, aber es ist dann eben wichtig, sich, wenn es zu Kriegen kommt, sich dafür einzusetzen, dass Kriege möglichst schnell beendet werden, und zwar auf dem politischen, auf dem Verhandlungsweg. Und das ist ja das große Problem heute, dort, wo es krankt, weil vor allem auch in unseren Breiten, vor allem in der Europäischen Union, in Europa, auch in der Schweiz, hat die Realpolitik einen schweren Stand. Und es ist jetzt neu so eine Gesinnungspolitik, eine absolutistische Moralpolitik ist da eingezogen, und die macht es vielen unmöglich, einen Krieg wie jenen in der Ukraine sachlich und auch von seinen Ursachen her nüchtern zu beurteilen. Man sieht alles nur noch als moralische Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse und verstellt sich damit natürlich den Blick auf die Dinge. Die St. Petersburger Wirtschaftsveranstaltung, die große Konferenz, die Messe, ist nicht so prominent besetzt gewesen wie vielleicht noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren, als tatsächlich die versammelte Weltelite hier ihre Aufwartung machte. Man merkt natürlich die Sanktionen, man merkt den Krieg, man merkt den Versuch, vor allem natürlich auch der westlichen Sphäre, Putin zu isolieren, Russland auszugrenzen. Ungeachtet all dessen, auch ungeachtet der Sanktionen, macht die russische Wirtschaft auf mich, und das bestätigen auch viele Gespräche, macht die russische Wirtschaft auf mich einen sehr vitalen, resilienten, widerstandsfähigen Eindruck. Ich hatte die Gelegenheit, lange mit einem deutschen Hotelier zu sprechen, der hier eine der berühmtesten Adressen führt in der Stadt, in St. Petersburg, sehr erfolgreich führt seit vielen Jahren. Und seine Einschätzung ist, dass die Sanktionen eigentlich gar keine Spuren hinterlassen würden. Man könne alles kaufen, man würde alles sich beschaffen können. Die Zeiten, also die Fristen, die Lieferfristen seien etwas länger geworden und die Kosten zum Teil höher. Also nicht keine Spuren, so wie ich es gesagt habe, sondern keine einschneidenden Veränderungen oder Beschränkungen seien da zu spüren aufgrund der Sanktionen. Das habe ihn überrascht. Er hätte nicht gedacht, dass die russische Wirtschaft dem dermaßen entgegenstehen könne. Und die Sanktionen hätten fraglos dazu geführt, dass in Russland so eine Art Innovationsruck durch die Gesellschaft gegangen sei. Das sind Eindrücke, die man da gewinnen kann. Ich hatte gestern Abend noch die Gelegenheit zu sprechen mit Hans-Joachim Frey, dem früheren Direktor der Semperoper, ist auch etwas da in die Bredouille gekommen aufgrund seiner Verbindungen zu Russland. Er ist sehr eng befreundet mit Valery Gergiev, dem beeindruckenden Superstar-Dirigenten, über den der Fotograf und Filmemacher Alberto Venzago einmal einen sehr schönen Dokumentarfilm gedreht hat. Valery Gergiev, ein Großzampano der Kultur in Russland, beim Bolschoi-Theater in Moskau, aber eben auch beim Mariinsky-Theater hier in St. Petersburg. Und dieses Mariinsky-Theater ist eine der ganz großen Adressen der internationalen Kultur. Darüber habe ich mit Hans-Joachim Frey gesprochen. Die Sendung wird demnächst aufgeschaltet bei uns. Und es ist schon unglaublich. Ich meine, die Geschichte, Verdi hat da seine Opernuhr aufgeführt. Tschaikowskis Schwanensee ist, glaube ich, 1895 uraufgeführt worden im alten Mariinsky-Theater, das seit 1860 so steht. Die ursprünglichen Bauten gehen zurück auf Katharina die Große im späten 18. Jahrhundert. Und Gergiev hat ein zweites Mariinsky-Theater vor etwas über 10 Jahren hingestellt, einen ganz modernen Bau. Aus dem heraus wir unsere Sendung ausgestrahlt, aufgezeichnet haben. Das sind immer wieder Erinnerungen daran, wie nahe sich eben Russland und Europa stehen. Russland ist eben auch ein europäisches Land, allerdings ein Land, das weit über Europa hinaus auch nach Asien ausstrahlt. Und wir leben in Zeiten, in denen sehr viel auf Konfrontation, auf Gegensätze gepocht wird. Da schadet es nicht, wenn man etwas das Verbindende betont zur Abwechslung. Würde mich freuen, wenn Sie sich das anschauen. Sicherlich lehrreich, hier von einem ausgewiesenen Kulturfachmann darüber zu erfahren. Hans-Joachim Frey übrigens ist verwandtschaftlich eng bezogen auf den deutschen Starschauspieler Armin Müllerstahl. Das ist nämlich sein Onkel und eine gewisse auch physische Ähnlichkeit ist da nicht zu übersehen. St. Petersburg, für mich eine sehr bereichernde Reise, nach 33 Jahren hier wieder zurückgekehrt. Auch das Grand Hotel Europa habe ich gesehen, das Hotel Astoria, sehr schöne Häuser, vorbildlich geführt und sicherlich etwas für die Gäste mit dem größeren Portemonnaie, aber es gibt auch andere Gaststätten, Herbergen, Hotels, die da auch für andere Budgets geeignet sind. Ich würde Ihnen empfehlen, einmal nach St. Petersburg zu kommen, wenn Sie diese Stadt noch nicht besichtigt haben. Auf jeden Fall für Geschichtsinteressierte, Kulturinteressierte ein regelrechtes Eldorado. Aber kommen wir auf die Aktualitäten zu sprechen. Das sieht etwas finster aus, das ist unerfreulich. Ja, der Nahe Osten droht zu explodieren oder ist sogar bereits daran zu explodieren. Unsere Medien stellen die Frage, werden die Amerikaner jetzt mit bunkerbrechenden Bomben im Iran einfahren? Werden sie versuchen, das Mullah-Regime, das ihnen ja verhasst ist, feindselig gegenübergestellt ist, werden sie versuchen, jetzt die Gelegenheit beim Schopf zu packen, um das loszuwerden? Entfesselt man damit eine Dynamik, die man nicht kontrollieren kann? Sehr, sehr schwer aus der Schweiz heraus, diese Vorgänge zu beachten. Was man allerdings sagen kann, der Angriff Israels auf Iran zertrümmert natürlich all die Narrative und all diese ideologischen Konstrukte, die man jetzt aufgebaut, an die man sich geklammert hat gegenüber Russland. Die gleichen Leute, die Russland kritisieren dafür, dass sie die Bedrohung, die sie durch die NATO-Eingliederung der Ukraine befürchtet haben, also diese Bedrohung gewissermaßen mit einem militärischen Einmarsch auszuschalten versuchen, da hat man ja die Russen an den Pranger gestellt. Aber wenn die Israeli das Gleiche machen, dann sagen die gleichen Leute, das sei eben präventive Selbstverteidigung. Das geht natürlich hinten und vorne nicht aus. Es zeigt sich in beiden Kriegen das gleiche Muster. Die Russen sehen sich bedroht durch das Vordringen der NATO in die Ukraine. Sie haben gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Allerdings hatten die Russen sehr konkreten Anlass, sich bedroht zu fühlen, denn die faktische Eingliederung der Ukraine in die NATO-Struktur ist vermutlich weiter fortgeschritten, als man das noch im Jahr 2022 überhaupt gedacht hätte. Viele Russen sagen mir das, mit denen ich hier gesprochen habe. Sie geben heute zu, dass sie anfänglich sehr skeptisch, ja kritisch gewesen seien gegenüber der Entscheidung ihres Präsidenten Putin. Doch heute bestätige sich oder stelle sich heraus, dass eben tatsächlich diese Ukraine faktisch schon Teil der NATO gewesen sei. Und das sei aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht hinnehmbar, aus historischen Gründen, aber vor allem auch aus realpolitischen Gründen der nationalen Sicherheit. Denn wenn die Amerikaner tatsächlich in der Lage wären, Atomraketen in der Ukraine aufzustellen, wie sie das in Polen, in Rumänien getan haben, dann würde das verheerende Konsequenzen haben für das ganze Gleichgewicht des Schreckens. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Und das ist eine Meinung, das bestätigen mir alle, also jetzt auch Ausländer, die hier arbeiten und auch Distanz haben zur Regierung, die sagen einfach, dass die Russen jetzt also wirklich in überwiegendster Zahl hinter ihrem Präsidenten stehen und dass auch die Sanktionen nur dazu beigetragen hätten, die Russen zusammenzuschweißen. Das sei gewissermaßen die größte Wahlhilfe für Putin, die man sich überhaupt nur vorstellen könnte. Also er müsse nicht wie Selenskyj darauf verzichten, sich Wahlen zu stellen. Er könne sich Wahlen stellen. Vielleicht seien dann die Resultate nicht ganz so hoch, wie sie jeweils vermeldet werden, aber Wahlbetrug sei da sicherlich nicht erforderlich, um an der Macht zu bleiben. Das sind Einschätzungen. Also die russische Strategie oder das russische Vorgehen ist im Grunde eins zu eins vergleichbar mit dem, was Israel macht. Die Russen sahen sich bedroht durch die NATO-Eingliederung der Ukraine und die Israelis sehen sich bedroht durch die aus ihrer Sicht unmittelbar bevorstehende Gefahr einer iranischen Atombombe und deshalb wagen sie diese militärische Aktion. Ich will das hier gar nicht moralisch werten, ich beschreibe das in realpolitischen Kategorien und im Krieg ist es eben so, wenn man sich die Mühe nimmt, sich mit allen Seiten auseinanderzusetzen, dass eben alle Seiten in der Regel gute Gründe haben, um ihr Vorgehen da zu legitimieren und zu unterstützen und zu untermauern. Und jetzt kann man sich natürlich monatelang und jahrelang darüber streiten, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Aber ich glaube, es ist viel sinnvoller, sich dann mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man die Kriege, wenn sie einmal angefangen haben, leider bedauerlicherweise, wie kann man diese Kriege wieder stoppen? Und das ist das, was ich bedauere in der Diskussion bei uns. Da wird im Grunde nur angeheizt, da werden Feindbilder bewirtschaftet, da gibt es sehr wenig Bereitschaft, sich eben sachlich nüchtern auf die tragische Wirklichkeit von Kriegen einzulassen, mit dem Ziel, nicht die Kriege zu rechtfertigen, sondern die Kriege zu beenden. Aber all die, die jetzt über Russland seit Jahren so zu Gericht gesessen haben und gleichzeitig Israels Vorgehen loben, das geht natürlich dann hinten und vorne nicht auf und man kann nur hoffen, dass eben dieser jüngste Krieg vielleicht auch zu einer allgemeinen Ernüchterung beiträgt, zu einem Realismus. Und dass das nicht nur eine fromme Hoffnung bleibt. Ich für meinen Teil unmaßgeblich wünsche mir natürlich, dass das, was im Nahen Osten passiert, regional beschränkt bleibt, dass das eben nicht ausufert und am Schluss dann tatsächlich der ganze Nahe Osten in die Luft fliegt und immer mehr Mächte sich daran zu beteiligen müssen. Wir glauben, wir werden das beobachten. Ein moderner Hitler nach einem iranischen Angriff auf ein Spital droht Israel Khamenei mit dem Tod. Ja, jetzt wollen sie auch den obersten religiösen Führer da ins Visier nehmen. Das sind schon erschütternde Vorgänge. Selbst wenn man Verständnis hat für das Gefühl der Bedrohtheit auf der Seite Israels, dass da einfach Leute ausgeschaltet, liquidiert, ermordet werden, Wissenschaftler, Militärs, geistliche Führer, das sind schwerwiegende Dinge. Und je nachdem, wie sich eben auch die sogenannte internationale Gemeinschaft dazu stellt, die UNO, Das sind heikle Situationen, denn da steht natürlich auch die Glaubwürdigkeit, die so ohnehin schon ganz massiv, fast bis zur Unkenntlichkeit strapazierte Glaubwürdigkeit der sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung einmal mehr auf dem Spiel. Bis in 2 Wochen will US-Präsident Donald Trump entscheiden, wie er sich verhält. Ich könnte mir vorstellen, wenn er mit solchen Zeitfristen argumentiert, dass er viel früher entsprechend handelt. Der Nationalrat lehnt eine Beteiligung am EU-Solidaritätsmechanismus im Asylbereich ab. Die sogenannte Solidaritätsklausel, die von der Europäischen Union eingefordert wird, wird vom Nationalrat zurückgewiesen. Der Widerstand kommt vor allem von der FDP und von der SVP. Da wird man jetzt sehen, wie sich der Ständerat entscheidet. Der Punkt ist einfach der, durch diesen sogenannten Solidaritätsmechanismus könnte die Schweiz dann gezwungen werden, überlastete Länder zu unterstützen, ihnen zu helfen, Migranten abzunehmen und da Lasten zu tragen. Wir haben gestern darauf hingewiesen, dass die Schweiz viel schneller gewachsen ist, bevölkerungsmäßig, migrationsgetrieben als Deutschland, 18 Mal schneller gewachsen als Deutschland, eine Bevölkerungszunahme von fast 24% seit dem Jahr 2000. Das sind unglaubliche Zahlen und die Schweiz ist sicherlich nicht in einer Position, um da noch mehr Migranten aufzunehmen. Wir sind jetzt schon an der über die Überlastungsgrenze unserer Infrastrukturen hinaus. Der Ständerat will die Neutralität in der Verfassung verankern. Darüber habe ich gestern schon gesprochen. Das ist interessant. Das zeigt natürlich auch, dass die Ständeräte, vor allem die konservativen Ständeräte des Sonderbunds, ein kritisches Signal senden gegenüber dem Außenminister Ignazio Cassis, der mit seiner Außenpolitik die Neutralität heillos zerfleddert hat, wobei man darf nicht nur über ihn sprechen, es ist natürlich immer auch ein Entscheid des Gremiums, der ganze Bundesrat hat sich da davonreißen lassen von dieser einseitigen Emotionalität und da tragen die Medien eine ganz große Schuld. Diese Desinformationskampagnen, diese Verleumdungs- und Dämonisierungskampagnen haben natürlich eine Atmosphäre heraufbeschworen, in der es dann fast schon ein Verbrechen ist, die Neutralität nach Schweizer Art zu verteidigen. Umso wichtiger ist es, dass wir hier die Neutralität à la Suisse verteidigen. Pablo Isla war Zara-Chef und schon zweimal der beste CEO der Welt. Jetzt soll er Nestle zu alter Stärke führen. Pablo Isla, eine ganz große Figur der internationalen Wirtschaft. Zara, dieser Kleiderkonzern aus Spanien, eine riesige Erfolgsgeschichte. Wie die das geschafft haben, die neuesten Modetrends logistisch in Überschallgeschwindigkeit gewissermaßen abzukupfen, um sie dann noch während der Saison, zum Teil vorher, gewissermaßen beschleunigt auf den Markt zu bringen, in günstigen, in billigen Adaptionen. Das sind eben logistische, weltmeisterliche Leistungen, die Zara vollbracht hat. Und wir sind sehr gespannt, was dieser geniale Manager da bei Nestlé bewirken kann. Nestlé, ja eine Firma, auf die wir alle Schweizer selbstverständlich sehr, sehr stolz sind, dass wir die in Wöwe bei uns haben. Unglaublich, Nestlé aus Zuwanderung hervorgegangen. Ein deutscher Manager, ein deutscher Unternehmer hat das damals ins Leben gerufen und daraus ist eine gewaltige Erfolgsgeschichte geworden. Das heimliche Imperium Schweiz. Wir erobern die Welt mit Produkten und nicht mit Armeen. Daran könnte man sich ja vielleicht auch einmal ein Beispiel nehmen. Meine Damen und Herren, das in aller Kürze die Nachrichten des Tages. Ich melde mich jetzt gleich zurück mit der internationalen Sendung. Bleiben Sie dran. Ich freue mich und wünsche Ihnen jetzt schon ein tolles Wochenende. Wir haben viele Filmbeiträge für Sie vorbereitet aus St. Petersburg, um da etwas die Brücke zu schlagen ins verfemte Russland, zum Abbau von Feindbildern beizutragen, denn am Ende sitzen wir alle im gleichen auf dem gleichen Planeten, auf der gleichen Erde. Kriege gibt es, die Amerikaner haben auch schon viele Kriege angefangen, fürchterliche Kriege geführt, fürchterlicher als die Russen jetzt in der Ukraine. Aber so einen versuchten westlichen Weltboykott hat es ja damals bei den USA nicht gegeben. Und jetzt sehen wir eben noch einmal die Situation in Israel, wo auch wieder aus einer subjektiven Bedrohungsempfindung ein Kriegsschlag geführt wird. Wieso jetzt die Israeli im Recht sein sollen und die Russen absolut im Unrecht, das erschließt sich bei nüchterner Betrachtung nicht. Also schieben wir doch diesen Moralismus etwas beiseite und versuchen wir wieder realpolitisch an der Herstellung, an der Wiederherstellung des Friedens zu arbeiten. Ich habe in einer Sendung gesagt, man muss sich fragen, wo wir jetzt stehen in der Geschichte. Stehen wir am Anfang einer Entwicklung, die wie im Ersten Weltkrieg zum Weltenbrand führen wird? Oder aber sind das nur vorübergehende, fürchterliche, grässliche Eintrübungen, Schwierigkeiten auf dem Weg zum Durchbruch zu einer neuen, gerechteren, ausbalancierteren Weltordnung? Ich hoffe, es ist das Zweite. Ich glaube, es ist auch das Zweite, aber wir wissen es nicht. Im Moment stehen die Zeichen auf Sturm. Und umso wichtiger ist es, dass die Schweiz da an ihren bewährten sicherheitspolitischen Instrumenten, allem voran der immerwährenden, bewaffneten und umfassenden Neutralität, festhält bzw. zu der zurückkehrt. Vielen Dank, bis bald, einen schönen Tag, ich melde mich zurück.